Triple Double, der NBA Talk.
Mit dem Basketball-Experten Felix Amrain.
Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
In der NBA, da steht die Trade Deadline 2018 unmittelbar vor der Tür. Am Donnerstag ist es soweit, 21 Uhr deutscher Zeit, schließen sich eben jene Türen des Trade-Fensters. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triple Double, dem NBA-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrain und an meiner Seite begrüße ich mal wieder Lars Kiele. Hallo Lars.
Hallo Felix.
Ja, die Situation, Lars, ist vertrackt vor dem Ende der Trade Deadline 2018, da wir ja 2016 diesen großen Sprung oder diese große Erhöhung des Salary Caps hatten. Und das fällt jetzt eben ganz, ganz vielen Teams auf die Füße. Man hat damals sehr vielen Spielern Geld gegeben oder Summen gegeben, die sie im Prinzip leistungstechnisch nicht wert sind. Wir erinnern uns an Verträge für Nicola Batum beispielsweise, 120 Millionen für 5 Jahre bei den Charlotte Hornets, wo sich damals schon alle an den Kopf gegriffen haben. Und die führen jetzt natürlich zu Problemen, denn zum einen sind die Franchises jetzt so ein bisschen unter Druck, die Luxury Tax klingelt gefühlt an allen Orten und sie wollen natürlich im Zuge der Trade Deadline manche Franchise kostenintensive Verträge loswerden. Auf der anderen Seite ist das natürlich eben auch ein Problem, weil viele Teams schon sehr, sehr nah an dieser Gehaltsobergrenze agieren, deswegen wenig Möglichkeiten haben, Spieler unter Vertrag zu nehmen, ohne dann eben extra Geld zahlen zu müssen. Und dann kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, nämlich dass gerade die Teams, die Interesse haben, die nachrüsten wollen, nicht unbedingt auf Rosen gebettet sind, was den ein oder anderen First-Round-Pick angeht, der ja vor dem Hintergrund eben dieser vertrackten finanziellen Situation bei vielen Teams richtig, richtig viel wert sein könnte. Und deswegen wollen wir das jetzt alles so ein bisschen versuchen auseinander zu klamüsern, wollen mal schauen, welche Spieler sind denn überhaupt verfügbar, welche stehen denn auf der Trading-List, wer möchte Spieler loswerden. Wir wollen schauen, wer das Bedürfnis hat, nachbessern zu müssen, und wollen natürlich auch mal so ein bisschen einen Blick auf die Contender werfen, bei denen vielleicht gar nicht so viel geschehen muss mitunter, aber die ein oder andere Geschichte dennoch geschieht. Anfangen wollen wir vielleicht noch ganz kurz mit der Vermeldung eines Trades, der bereits geschehen ist, Lars. Die Milwaukee Bucks schließen ihre Lücke auf der Center-Position, holen allerdings keinen großen Namen, führen nicht das große Kader-Upgrade durch, sondern stärken einfach so ein bisschen die Tiefe, holen Tyler Seller aus Brooklyn, dafür geht Rashard Warren nach Brooklyn, da außerdem ein 2018er Zweitrunden-Pick, wobei der wiederum geschützt ist und nur nach Brooklyn geht, wenn er nicht wenn er zwischen 31 und 47 fällt. Ansonsten geht er erstmal nach Phoenix, dann bekommen die Nets den Zweitrunden-Pick 2020. Die Milwaukee Bucks damit quasi ihre Pflicht getan, wenngleich man sagen muss, dass es jetzt nicht das absolute Upgrade ist.
Ich denke, es ist auf jeden Fall eine Verpflichtung, die den Grund hat, dass man sich ein bisschen mit der Tiefe des Kaders verbessern möchte. Durch den Trade von Bledsoe hat man mit Greg Monroe ein Center abgegeben und im Gegenzug keinen Center erhalten. Und ich denke, dass Tyler Seller daher so ein bisschen den freien Posten, der durch den Abgang von Monroe entstanden ist, füllt. Und ich denke, dass Tyler Seller da auf jeden Fall ein NBA-Spieler ist, der, wenn er von der Bank kommt, seine Rolle gut erfüllen kann.
Ja, du hast es angesprochen, Craig Monroe, auch noch so ein Punkt. Der ist ja jetzt von den Phoenix Suns letzten Endes per Buyout aus dem Vertrag rausgekauft worden. Die Boston Celtics haben ihn unter Vertrag genommen, haben damit im Prinzip auch schon so ein bisschen ihre Pflicht getan. Und du hast es gesagt, es geht so um Tiefe des Kaders in diesem Trade bei Milwaukee. Man möchte jemanden hinter John Hanson haben, der da diese Lücke ein Stück weit füllt. Gut, dann lass uns darauf schauen, wer denn eigentlich überhaupt so richtig verfügbar ist. Bei wem man das Gefühl hat, diese Spieler, die könnten hier über die Ladentheke gehen, um es mal ein bisschen überspitzt zu formulieren. Anfangen müssen wir natürlich bei den Los Angeles Clippers, denn da stehen die beiden größten Namen, die wahrscheinlich noch verfügbar sind. Möglicherweise, muss man sagen, zum Trade bereit, nämlich die Andrew Jordan und Lou Williams.
Genau, von DeAndre Jordan wissen wir seit bereits ein paar Wochen, dass die Cleveland Cavaliers Interesse an ihm haben. Aktuell kann man aber sagen, dass dieser Trade sehr unwahrscheinlich ist, weil die Los Angeles Clippers nach wie vor auf ihren First-Round-Pick bestehen. Und so hat man jetzt auch in der letzten Woche hören können, dass es für die Verhandlungen keine gemeinsame Basis gibt, sprich, dass die Verhandlungen indirekt abgebrochen wurden. Trotz alledem ist DeAndre Jordan weiterhin ein Kandidat bei meiner Meinung nach wirklich sehr vielen Teams. Jetzt einfach mal, um ein paar zu nennen. Es wird von den Portland Trail Blazers berichtet. Ich meine, die Washington Wizards seien vor einigen Tagen auch mal genannt worden. Also es ist sehr kompliziert. Dennoch denke ich, dass die Los Angeles Clippers weiterhin an ihrer Verhandlungstaktik festhalten werden.
Ja, du sprichst es an, beispielsweise Portland eben auch mit dem Problem, damals Leute sehr gut entlohnt zu haben, die sie jetzt natürlich schwer loswerden. Auf der anderen Seite haben sie ein Problem, wollen hinter Yusuf Nurkic eigentlich jemanden haben oder an der Seite von Yusuf Nurkic jemanden haben, der Konstantleistung bietet, denn Yusuf Nurkic pendelt halt irgendwo so zwischen Weltklasse und Bezirksliga. Problem natürlich bei DeAndre Jordan, und das macht, glaube ich, den Trade auch so kompliziert oder ein Einfädeln des Trades. Er sagt nicht, ob er seine Spieleroption ziehen wird im Sommer. Wenn er die zieht, dann bekommt er 24,1 Millionen Dollar im nächsten Jahr, wird danach Free Agent, dann wären die Fronten relativ klar. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird er eben im Sommer Free Agent, dann müsste man ihm vielleicht relativ viel Geld zahlen oder wahrscheinlich relativ viel Geld zahlen, ihn mit einem 4-Jahres-Vertrag oder so ausstatten, dann wäre er auf der anderen Seite am Vertragsende halt schon 33. Und wer möchte ihm dann unbedingt 25, 30 Millionen noch zahlen? Zumal DeAndre Jordan eben jemand ist, der von seiner Athletik lebt. Es ist kompliziert, gerade bei DeAndre Jordan. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass er am Ende tatsächlich einfach bei den Clippers bleibt. Einfach vor dem Hintergrund, dass die Los Angeles Clippers, sollten sie den aktuellen Kern oder die aktuelle Mannschaft zusammenhalten, ja auf jeden Fall ein Team sind, das problemlos noch um die Playoffs mitspielen kann, vorausgesetzt alle sind fit, dann hat man tatsächlich eine Starting Five auch nach dem Griffin-Trade, die sich gut liest. Man hat Lou Williams, der von der Bank kommt, also man weiß es nicht so richtig. Lou Williams, für mich tatsächlich derjenige, der vielleicht am heißesten gehandelt werden könnte, ich weiß nicht, wie du es siehst, einfach weil er jemand ist, der so viel Produktivität von der Bank bringt, der tatsächlich halt auch für Contender interessant sein könnte. Problem aber eben auch da, da möchte man natürlich bei den Clippers einen entsprechenden Gegenwert haben und den können eben nur wenige liefern. Siehst du Lou Williams als jemanden, der getradet wird?
Das ist eine gute Frage. Also ich denke, dass da ausschlaggebend sein wird, welcher Gegenwert letztendlich gebracht wird, weil das kann man jetzt vielleicht noch ein bisschen mit DeAndre Jordan verbinden. Es gibt ja auch Gründe, warum die Clippers diesen Erstrunden-Pick fordern. Das ist ja nicht nur, dass DeAndre Jordan relativ hohen Gegenwert genießt, sondern dass sie einfach diesen Anspruch haben, diesen First-Round-Pick zu bekommen, weil sie ja aktuell, das haben wir in der letzten Folge auch angesprochen, den Rebuild versuchen, ohne zu tanken. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie auch bei Lou Williams hohe Anforderungen haben. Und du hast es schon angesprochen, er ist hochproduktiv, wenn er von der Bank kommt. Und von daher ist es auch die richtige Verhandlungsstrategie, für ihn einen hohen Gegenwert einzufordern.
Gehen wir mal zu den nächsten größeren Namen, die womöglich das Team wechseln könnten. Kemba Walker steht immer wieder so ein bisschen im Gespräch. Charlotte Hornets und besonders Owner Michael Jordan hat ja allerdings ein Machtwort gesprochen. Hat gesagt, okay, wir traden Kemba Walker nur gegen einen All-Star. Das ist jetzt natürlich irgendwie erstmal eine Ansage. Zum einen kann man natürlich argumentieren, sie wollen den Preis für ihn nach oben treiben. Zum anderen, wenn sie das ernst meinen, ist es schlicht und ergreifend meiner persönlichen Meinung nach die Ansage, okay, wir werden ihn nicht traden. Denn wenn wir ehrlich sind, keiner wird doch einen All-Star abgeben, um dafür dann Kemba Walker zu bekommen. Das ist so für mich so eine Geschichte, die halte ich für komplett unwahrscheinlich, dass Kemba Walker das Team wechselt.
Ich denke, das ist auf jeden Fall aktuell so, dass der Trade unwahrscheinlicher wird. Letztendlich wurde der Trade schon vor circa anderthalb bis zwei Wochen spekuliert Und da sah es ja am Anfang, bevor das Machtwort gesprochen wurde, danach aus, dass er tatsächlich wechseln könnte. Nichtsdestotrotz ist es so, dass sich bei den Charlotte Hornets mehrere Spieler befinden, bei denen aktuell die Zukunft ungewiss ist. Ich meine, du hattest es auch mal angesprochen, dass die Charlotte Hornets sich da nicht sehr mit Ruhm bekleckert hätten, wenn man auf die Verträge schaut, die sie vor ein paar Jahren abgeschlossen haben. Von daher überrascht es auch nicht, dass Nicolas Batum und Michael Kidd-Gilchrist als mögliche Kandidaten gehandelt werden, weil die Charlotte Hornets aktuell auch nur Mittelmaß sind. Und da müssen sie einfach auch schauen, dass sie einen Kader haben oder einen Roster haben, der mit einigermaßen akzeptablen Verträgen gespickt ist, weil ich aktuell auch nicht davon ausgehe, dass sie in der nahen Zukunft noch große Sprünge machen werden.
Ja, die Problematik der Charlotte Hornets ist sehr, sehr vielschichtig. Sie wollen zum einen, denke ich, Kemba Walker behalten, weil er das Gesicht dieser Franchise ist. Zum anderen können sie um ihn herum kein Team aufbauen, solange sie Batum und auch beispielsweise Marvin Williams nicht vom Vertragszettel streichen können, die ja beide wirklich richtig, richtig viel Geld auch angesichts teilweise ihres Alters bekommen. Dann bleibt aber eben immer die große Frage, wo kannst du die hin verschiffen? Du brauchst ja letzten Endes ein Team, das diesen Vertrag aufnimmt, das ganz klar im Tanking-Modus ist, die aktuell sagen, okay, wir wollen eh nichts reißen, gebt uns den Spieler, gebt uns einen First-Round-Pick am Ende noch oben drauf und wir nehmen dafür die ganze Kohle, die ihr da völlig überflüssig gezahlt habt. Die Frage ist nur, wer möchte das eben machen? Da gibt es ja jetzt auch nicht so unendlich viele Teams, die da aktuell sich dafür anbieten würden. Ein Name, den wir auf jeden Fall noch diskutieren sollten, ist Tarik Evans von den Memphis Grizzlies. Die Memphis Grizzlies sind ja auch so ein Team, das jetzt unfreiwillig in eine Situation gekommen ist, wo der Rebuild quasi jetzt vonstatten gehen wird. Jetzt will man allerdings scheinbar relativ viel haben. Auch hier steht der First-Round-Pick angeblich ja, auf der Forderungenliste. Auf der anderen Seite ist Tarik Evans eben auch jemand, der durchaus interessant sein könnte für viele Teams. Da stellt sich mir die Frage, knicken die Grizzlies vielleicht ein und sagen, okay, wir geben uns auch mit weniger zufrieden und dafür lassen sie Evans ziehen?
Das kann ich mir tatsächlich schlecht vorstellen, weil ja aktuell schon angekündigt wurde, dass Tarik Evans nicht mehr für die Grizzlies spielen wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in diesem Fall nicht Taktik ist, sondern dass das wirklich Tatsache ist oder dass da voller Ernst hintersteckt. Trotzdem müssen sich die Grizzlies damit befassen, dass es durchaus möglich ist, dass sie den geforderten Gegenwert nicht bekommen, weil Tarik Evans auch in dieser Saison stellvertretend für das ganze Team sehr inkonstant war. Das macht ihn natürlich dann auch insofern uninteressant, dass Teams einfach nicht Bedarf an ihm haben und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Grizzlies da bei ihrer harten Haltung bleiben werden.
Ich persönlich sehe es ja eben als absolutes Indiz, dass man ihn unbedingt traden möchte, dass man ihn jetzt quasi auf die Tribüne verbannt hat. Die Frage ist eben nur, was sie dafür bekommen. Denn das Problem dieser ganzen Trade-Geschichte und dieser ganzen Vertragsmodalitäten ist ja, dass bei Tarik Evans beispielsweise die Bird-Rechte nicht greifen. Er hat nur einen Jahresvertrag aktuell, deswegen hat Memphis eben diese Bird-Rechte verloren. Ich will es jetzt gar nicht ausführlich erklären, was das bedeutet. Das bedeutet effektiv nur, der Verein oder die Franchise, die ihn unter Vertrag hat, kann, wenn er Free Agent wird, mehr zahlen als jeder andere. Und das ist bei ihm eben nicht der Fall. Und das senkt natürlich den Wert für die aufnehmende Franchise, falls es zu einem Trade kommt, ungemein, weil er dann ja nach dieser Saison gleichwertige Angebote von allen bekommen könnte und damit eben womöglich, wenn man ihn für einen hohen Preis holt, ganz schnell wieder weg ist. Und dann hat man ja im Endeffekt wenig gekonnt. Diese Bird-Rechte stellen aktuell eben auch ein richtig großes Problem in dieser kompletten, Trade-Fenster dar, denn viele Spieler, die interessant sind und die jemand gerne hätte, die besitzen die aktuell und deswegen sind womöglich die abgebenden Teams auch nicht unbedingt daran interessiert, tatsächlich diesen Spieler abzugeben, weil sie in dieser Free Agency, die kommen wird, womöglich für wenig Geld dann ihren guten Spieler doch noch halten können. Wer sich da mal genauer informieren möchte, Zach Lowe hat das in einem ESPN-Artikel sehr, sehr gut erläutert und ein bisschen beleuchtet. Und das sprengt jetzt wahrscheinlich unseren Rahmen. Eine Personalie, die mir gerade noch einfällt, wo wir bei den Memphis Grizzlies sind, was ist denn mit Marc Gasol?
Marc Gasol. Ich denke, dass es für die Memphis Grizzlies auf jeden Fall sinnvoll ist, darüber nachzudenken, ihn zu traden. Nichtsdestotrotz ist es so, dass er jetzt in den letzten Wochen meiner Meinung nach nicht in den Medien sehr häufig als ein Kandidat aufgeführt wurde. Aber vielleicht noch mal ein bisschen dazu, warum sie ihn traden sollen. Ich denke, dass die Grizzlies mit ihrem Spielsystem mittlerweile schon am Ende sind. Und Grit and Grind war auf auch Gasol zugeschnitten. Und von daher könnte es sich durchaus lohnen, weil die Memphis Grizzlies auf jeden Fall sich neu aufstellen sollten.
Eine Person, die noch auf dem Trade-Block gelandet ist heute, ist Marcin Gortat. Und der Pole ist durchaus, glaube ich, ein interessanter Faktor. Da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass dann eben auch, du hast es vorhin angesprochen, die Andrew Jordan gegen Marcin Gortat, dazu verschiffen die Wizards vielleicht noch Kelly Oubre Jr., irgendwas, was dieses Paket vielleicht noch ein bisschen interessanter macht, hat mich im ersten Moment so ein bisschen überrascht, als ich den Namen gelesen habe. Auf der anderen Seite ist es aber in sich schlüssig. Gortat spielt eine deutlich geringere Rolle als letztes Jahr bei den Washington Wizards oder auch in dem Jahr davor. Ist bei weitem nicht so produktiv. Könnte für mich ein stimmiges Paket tatsächlich ergeben als eines der wenigen, denn wir hatten es angesprochen, es ist kompliziert. Wie siehst du die Personalie Gortat?
Mich hat es im ersten Moment auch überrascht, weil ich ihn in den letzten Jahren als einen Spieler gesehen habe, der auf jeden Fall in der Franchise fest verankert ist. Ich denke, dass der Trade insofern Sinn machen würde, wenn letztendlich eine Verstärkung für die Bank der Wizards rauskommen würde. Denn aktuell ist jener Kelly Oubre, den du jetzt als weiteren Gegenwert genannt hast, der Anführer der Bank, und er ist noch sehr jung und in der Folge macht er auch noch häufig Fehler oder viele diskutieren auch über sein Temperament. Auf jeden Fall wäre es sehr gut für die Washington Wizards, wenn sie Gortat in den Trade einbinden könnten, der dann auch noch letztendlich aufgrund der John-Wall-Verletzung dem Team eine bessere Tiefe geben könnte.
Ja, die Bank natürlich eine Problematik. Auf der anderen Seite müssen die Washington Wizards natürlich den Blick ein Stück nach vorne richten. Kelly Oubre braucht eine Vertragsverlängerung. Aber können die Washington Wizards wirklich Kelly Oubre, Bradley Beal, John Wall und Otto Porter bezahlen? Ich habe meine Zweifel. Ich würde sagen, es ist unmöglich. Deswegen wird er vielleicht tatsächlich mit verschifft. Gut, lassen wir es erstmal dabei, welche Spieler unbedingt oder welche Spieler die Franchise wechseln könnten. Wir gucken dann gleich hier bei Triple Double auf meinsportradio.de darauf, welche Teams denn unbedingt jemanden loswerden möchten, eben vor dem Hintergrund, dass sie ja Cap Space brauchen, dass sie womöglich einfach auf Rebuild ausgerichtet sind. Die Liste der Spieler, die interessant sind, ist sicherlich noch viel, viel länger. Wir haben jetzt nicht alle besprochen. Willy Hernan Gomez wird heiß gehandelt von den New York Knicks heißen sie. Darüber hinaus steht George Hill bei den Sacramento Kings sicherlich relativ weit oben. Wir haben noch nicht über Derek Favors gesprochen, wir haben nicht über Marcus Smart gesprochen. Also die Liste scheint endlos. Mal sehen, wie viel am Ende wirklich passiert, wer auf jeden Fall Spieler loswerden möchte. Das werden wir gleich besprechen hier auf meinsportradio.de.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Gerade eben haben sich Lars Kiele und ich, Felix Amrain, schon darüber unterhalten, welche Spieler denn ja so ein bisschen zur Verfügung stehen, welche die heißesten Namen sind, die im ja der NBA Deadline bis zur NBA Trade Deadline ja das Team wechseln könnten. Wir wollen nun als nächstes mal so ein bisschen darauf schauen, welche Teams denn eigentlich Spieler loswerden wollen. Die ersten haben wir schon genannt, Lars, die Memphis Grizzlies hatten wir genannt, die Charlotte Hornets hatten wir genannt, die Los Angeles Clippers, wo man eben nicht so richtig weiß, wollen sie oder wollen sie nicht. Es gibt aber noch andere Teams, bei denen die sportliche Situation auch relativ klar ist. Die Orlando Magic, ich weiß noch, wie wir uns am Anfang der Saison vom Wunder die Augen gerieben haben, als auf einmal das Team um Aaron Gordon die Liga auseinandergespielt hat und dann aber eben auch der, ja, man muss sagen, leider zu erwartende Einbruch kam, stehen jetzt so ein bisschen vor, ja, ich will nicht sagen, ein Scherbenhaufen ist es nicht. Sie stehen einfach im Niemandsland der Tabelle und müssen jetzt mal gucken, wo soll es denn hingehen. Aaron Gordon, da ist die große Frage, wird er jetzt der Franchise-Player? Was will man ihm im Sommer dann geben? Will man ihm den Max-Contract geben? Wenn nicht, muss man ihn ja eigentlich loswerden, denn er ist ein Spieler, der auf jeden Fall gut werden wird, von dem man weiß, dass er Potenzial hat, der den Dreier trifft. Jetzt ist nur die Frage, was sind die Orlando Magic in ihm? Auf der anderen Seite haben die Orlando Magic ganz andere Probleme, denn sie haben noch jede Menge andere Spieler unter Vertrag, die eben im Sommer dann auch ein Problem werden könnten oder in den nächsten Jahren ein Problem sind. Angefangen bei Bismack Biyombo, der unfassbare Summen bekommt dafür, dass er eigentlich keine Rolle spielt. Siehst du irgendeine Chance, dass die Orlando Magic Bismack Biyombo, den man ja anbieten muss wie Sauerbrot, an irgendjemanden verschiffen können?
Das, denke ich, wird sehr, sehr schwierig sein. Du hast es schon angesprochen, sein sehr hoher Vertrag macht ihn da sehr unattraktiv. Und in dieser Saison ist er mit seinen 5,6 Punkten auch offensiv gesehen für kaum ein Team wirklich ein Upgrade. Deswegen würde ich dazu tendieren, dass Bismack Biyombo ja in Orlando letztendlich bleiben muss, weil es keine andere Möglichkeit gibt.
Es ist ja so, dass der General Manager John Hammond jetzt allerdings davon sprach, dass man Orlando langfristig ausrichten möchte. Das heißt natürlich, irgendwas wird sich tun und die Wahrscheinlichkeit, dass die Orlando Magic irgendwas machen, die ist, denke ich, beinahe 100%. Es gibt Spieler wie Evan Fournier, Jonathan Simmons, Elfrid Payton, die man ja womöglich tatsächlich noch für irgendjemanden oder für ja irgendeinen Pick verschiffen könnte, denn die werden alle, genauso wie Aaron Gordon, Free Agent im Sommer, wenngleich restricted, aber das ist ja nur ein Problem, das auf keinen Fall ja aufgehoben ist, sondern nur aufgeschoben. Siehst du diese Spieler tatsächlich als ja tradebar an oder als jemanden, den wir im Laufe der nächsten zwei Tage noch auf ja über die News-Ticker flattern sehen werden?
Ich würde den Fokus da sehr auf Elfrid Payton setzen wollen. Grund dafür ist, dass er ein Guard in der NBA ist, der nach wie vor den Dreier katastrophal trifft. Das macht ihn in den letzten Jahren zu einem Spieler, der letztendlich auch sich dann viel mehr auf andere Möglichkeiten konzentrieren musste, zum Beispiel das Playmaking oder so. Und dazu kommt dann, was auch noch gegen ihn spricht, dass die Orlando Magic noch andere Spieler haben, die auch den ähnlichen Entwicklungsstand haben wie Elfrid Payton. Und daher ist es letztendlich dann auch eine Entscheidung der Orlando Magic, wen sie denn letztendlich dann einen neuen Vertrag geben wollen. Und wenn sich die Orlando Magic da schon für eine Tendenz entschieden haben und ich kann mir gut vorstellen, dass die heißt, er ist im Sommer weg, dann wäre es jetzt auf jeden Fall ein relativ guter Zeitpunkt, da noch Gegenwert für ihn zu bekommen.
Positiv, zumindest bei Elfrid Payton, ist, dass er relativ günstig ist. Ich glaube, um die 3,3 Millionen verdient er aktuell. Jonathan Simmons ebenfalls mit unter einer Million Gehalt aktuell. Also das sind im Zweifelsfall eben auch zwei Spieler, mit denen man ein Paket schnüren kann. Und Evan Fournier im Gegenzug ist eben jemand, mit dem man, ja, dem man dann quasi dazu gibt, dass man diese drei womöglich in Summe dann versucht zu verscheuern, denn Evan Fournier verdient eben 17 Millionen aktuell. Womöglich ist das dann tatsächlich so eine Geschichte, wo man sagt, okay, wenn jemand Bedarf eben an Simmons und Payton hat, vielleicht kriegen wir dann Evan Fournier noch mit los, schaffen somit zumindest ja, irgendwie Platz in unserem Gehaltsgefüge. Denn wir haben es angesprochen, Bismack Biyombo, der reißt da ein Riesenloch rein und Aaron Gordon höchstwahrscheinlich ab nächster Saison auch. Ein weiteres Team, ja, Entschuldigung.
Ja, ich würde noch ganz gerne einen Punkt dranhängen, nämlich ich kann mir gut vorstellen, dass die Orlando Magic in den Verhandlungen auch sehr auf gute Picks setzen werden. Jedoch habe ich da ein bisschen meine Zweifel, ob das für die Magic wirklich effektiv sein wird. Denn jeden Spieler, über die jetzt wir auch ein bisschen geredet haben und die den Erwartungen weit zurückliegen, insbesondere zum Beispiel auch ein Mario Hezonja, der in den erst unter den ersten fünf gepickt wurde, waren alles Picks von den Orlando Magic und alle diese Spieler konnten sich nicht beweisen. Deswegen würde ich den Orlando Magic dazu raten, dass, weil sie letztendlich möglicherweise auch ein schlechtes Scouting haben, dann in den Trade-Verhandlungen lieber darauf setzen, dass sie schon Spieler bekommen, die ja schon ein Stück weit sich entwickelt haben.
Also Lars legt den Orlando Magic nahe. Ihr seid schlecht im Aussuchen. Sucht euch Spieler, die jemand anders ausgesucht hat. Lass uns weiterschauen. Es gibt ein Team, das so krass auf Rebuild gepolt ist, wie vielleicht ganz wenige andere, nämlich die Sacramento Kings. Der Kader ist ja eine Mischung aus richtig, richtig alt und verdammt jung. Man hat den größten Star abgegeben, ja, DeMarcus Cousins, wir haben es ausführlich thematisiert in einer unserer letzten Sendungen, dass er ja schwer verletzt ist. Aber jetzt hat man mit De'Aaron Fox, man hat mit Willie Cauley-Stein, man, ja, und noch zwei, drei anderen Spielern durchaus einen jungen Kern, den man entwickeln möchte und den man auch entwickeln muss. Auf der anderen Seite hat man, ja, mit Vince Carter irgendwie jemanden, der gefühlt vor 50 Jahren schon NBA gespielt hat. Aber es gibt einen Spieler, der tatsächlich das Interesse geweckt hat, unter anderem von den Cleveland Cavaliers. Und George Hill ist das. Und der scheint tatsächlich den Weg, ja, aus der Hauptstadt Kaliforniens ja, irgendwohin antreten zu können. Inwiefern denkst du, dass ja, George Hill das Team wechseln wird und passiert da vielleicht noch mehr? Die Sacramento Kings haben noch den einen oder anderen Vertrag, den sie sicherlich gerne loswerden würden, aber George Hill ist sicherlich Kandidat Nummer 1.
Ja, George Hill ist Kandidat Nummer 1, da hast du vollkommen recht. Ich denke, Grund dafür ist, dass er trotz relativ hohem Vertrages sich aktuell nicht in der Rolle wiederfinden kann, die der Sacramento Kings entspricht. Er ist ein Spieler, der schon über ein gutes Stück NBA-Erfahrung verfügt und dafür auch dann quasi in eine Mentorrolle für die jüngeren Spieler schlüpfen sollte. Aktuell läuft das in der laufenden Saison aber meiner Meinung nach sehr schlecht. Er bleibt mit seinen 10,3 Punkten pro Spiel unter den Möglichkeiten oder unter seinen Anforderungen auch ein Stück weit. Jetzt hast du die älteren Spieler angesprochen. Aktuell denke ich, ist es so, dass Dave Joger, der Head Coach, den älteren Spielern, insbesondere auch Vince Carter, mehr Vertrauen schenkt und nicht wirklich verstanden hat, dass diese Saison das Ziel hat, dass man junge Spieler wie De'Aaron Fox weiterentwickelt. Das zeigt sich daran, dass Zach Randolph oder Vince Carter für ihr Alter sehr viele Minuten sehen und dadurch auch einen hohen Einfluss für das Spiel der Sacramento Kings haben. Deswegen kann ich mir schlecht vorstellen, dass man diese älteren Spieler jetzt dann doch noch wegtradet, weil sie aktuell einfach noch im System des Head Coaches eine tragende Rolle spielen.
Ja, Vince Carter mit 41, gefühlt der Papa des Teams, könnte tatsächlich der Vater des einen oder anderen sein. Mir sind da vor allen Dingen dann eben, du hast Zach Randolph gerade angesprochen, mir ist auch Garrett Temple noch eingefallen. Zach Randolph bekommt übrigens 12 Millionen pro Jahr, Garrett Temple bekommt 8 Millionen, Temple ja 31, Zach Randolph 36. Da, ja, die würden sie wahrscheinlich gerne loswerden, wobei Zach Randolph dann eben vielleicht doch eine zu große Rolle im Team spielt, vielleicht auch als Fixpunkt, wobei der Vertrag natürlich riesig ist. Garrett Temple spielt jetzt nicht so die Riesenrolle, den würde man sicherlich gerne verschiffen. Da habe ich allerdings starke Zweifel, dass sich da ein Abnehmer findet. Deswegen lass uns zum nächsten Team gehen, die Los Angeles Clippers. haben wir ja ausführlich thematisiert, aber die Atlanta Hawks, die sind ja auch richtig schön auf Rebuild gepolt. Wir hätten wahrscheinlich noch über die Chicago Bulls gesprochen, aber die haben Nikola Mirotic ja schon nach New Orleans verschifft. Die Atlanta Hawks haben so zwei, drei Spieler, die tatsächlich Interesse wecken könnten, und jeder andere, abgesehen vielleicht mal von Taurean Prince und John Collins, dürfen wahrscheinlich in dem Paket dann gleich mitgehen, wenn es irgendwie passt. Ersan Ilyasova und Marco Bellinelli, Entschuldigung, sind sicherlich Veteranen, die ja, die vielleicht Interesse wecken könnten. Wer das größte Interesse meiner Meinung nach wecken könnte, ist Kent Bazemore, der für das ein oder andere Team tatsächlich von Interesse sein könnte. Ja, da wäre natürlich dann der geforderte Gegenwert von Seiten Atlantas, die sich ja richtig hart im Rebuild befinden, ganz klar, wir wollen Picks. Deswegen ist halt wieder die große Frage, wer kommt da überhaupt in Frage? Was denkst du, werden die Atlanta Hawks versuchen, ihren Roster weiter zu entrümpeln, um es mal ja, ein bisschen übertrieben zu formulieren?
Ich kann mir gut vorstellen, dass sie, so wie du es in etwa beschrieben hast, den jungen Spielern weiterhin vertrauen und diesen Spielern dann auch klar zeigen, dass sie eine Zukunft in der Franchise haben. Dann gibt es aber auf der anderen Seite die Spieler, die schon ein bisschen länger für die Atlanta Hawks spielen. Und da ist auch, denke ich, neben dem von dir gerade angesprochenen Kent Bazemore Dennis Schröder zu nennen. Und mich hat es dann ein Stück weit schon überrascht, dass man Dennis Schröder jetzt mal so ansatzweise auf den Trademarkt geschmissen hat oder sich zumindest mal umgehört hat, welche Möglichkeiten es gibt. Denn vor der Saison sind wir noch davon ausgegangen, dass er eine sehr tragende Rolle für das Team bringen wird. Zu dem von dir angesprochenen Kent Bazemore noch ganz kurz. Aktuell haben wir insbesondere im Westen mehrere Teams, die auf dem Flügel noch ein Upgrade gebrauchen könnten. Das sind einmal die Golden State Warriors, die aber, denke ich, nicht bereit sind, diesen hohen Vertrag mitzutragen, der aktuell, ich meine, rund 17 Millionen US-Dollar vorsieht. Und dann haben wir noch ein anderes Team, nämlich die New Orleans Pelicans, die auch auf dem Flügel noch sehr mau besetzt sind. Da kann ich mir jedoch schlecht vorstellen, dass die überhaupt noch in dieser Trade-Phase aktiv werden, weil sie aktuell, meine ich, sogar über dem Salary Cap liegen oder letztendlich kaum noch Spielraum für weitere Verpflichtungen haben.
Ja, ich stimme dir da eigentlich in allen Punkten zu. Die Golden State Warriors, über die werden wir gleich noch sprechen, werden auf keinen Fall einen 17-Millionen-Dollar-Vertrag aufnehmen. die New Orleans Pelicans liegen knapp über dem Salary Cap, haben außerdem das Problem, dass sie eigentlich keine interessanten Trade-Masse besitzen, die sie irgendwo hinschicken könnten. Ähnlich ist es übrigens bei den Golden State Warriors, die für Teams, die tanken wollen, eigentlich nichts großartig Interessantes haben. Sie haben den einen oder anderen Spieler, den sie vielleicht abgeben würden, aber sie haben keine Picks und das macht sie, glaube ich, sehr, sehr uninteressant als Trade-Partner, beispielsweise für die Atlanta Hawks. Kent Bazemore, sicherlich jemand, der das Interesse der ein oder anderen Franchise geweckt hat, aber es ist eben diese große Krux, wir haben es mehrfach angesprochen, man weiß nicht so richtig, wie man diese ganzen Trades einfädeln soll. Wir sind gespannt, was bei den Atlanta Hawks passiert. Über Dennis Schröder sollten wir uns bei Gelegenheit auch nochmal ausführlicher unterhalten, genauso wie vielleicht über die Saison der anderen Deutschen. Er war vorgesehen als Starting Point Guard, er ist der Starting Point Guard, aber er liefert sicherlich nicht die Leistungen, die man sich von ihm erhofft hat. Wir wollen noch auf eine Franchise gucken, wo wir gerade schon einmal im Tabellenkeller unterwegs sind. Und das sind die Dallas Mavericks, das Team von Dirk Nowitzki, der ja in der vergangenen Nacht mit falsch beflocktem Trikot die 50.000-Minuten-Marke überschritten hat. Nette Randgeschichte an dieser Stelle. Da geht es natürlich auch darum, wie bei so manch anderem Team, vor allem den Cap-Space zu schaffen. Man möchte Platz schaffen, man möchte Volumen, Gehaltvolumen schaffen, um im Sommer mal wieder, möchte man sagen oder muss man sagen, den Angriff auf große Namen, auf die Free Agents zu wagen, um dann am Ende vielleicht auch krachen zu scheitern. Aber da gibt es jetzt nicht so unendlich viele Namen, die da auf der Liste stehen. Wesley Matthews hat einen verdammt hohen Vertrag bei Dallas, wäre sicherlich abzugeben von Seiten der Mavericks. Auf der anderen Seite sehe ich kein Team, das Shooting benötigt und ich ziehe meinen Hut vor Wesley Matthews. Das ist zuletzt wieder da gewesen, das habe ich für nicht mehr möglich gehalten. das ja zu dem Preis aber bereit wäre, ihn aufzunehmen.
Ja, zu Wesley Matthews denke ich, ist es auf jeden Fall auch noch so, dass er ein verletzungsanfälliger Spieler ist. Was ihn dann für ein Team, das aktuellen Bedarf hat, sprich, dass er eine Rolle in der Starting Five einnehmen würde, sehr uninteressant macht. Jedoch sehe ich es ein bisschen anders, was die Erwartungen der Dallas Mavericks für Verhandlungen angeht. So wie ich es in den letzten Monaten oder auch in der letzten Offseason interpretiert habe, hat man sich so langsam in Dallas damit einverstanden gegeben, dass man die großen Free Agents nicht bekommen wird. Man hat da ja Jahr für Jahr große Spieler gejagt, aber sie letztendlich nicht bekommen. Ich denke eher, dass sie in Verhandlungen auf gute Picks setzen würden. Und das zeigt sich für mich daran, welche tragende Rolle Dennis Smith Jr. bei den Mavericks aktuell spielt. Mit 29,1 Minuten, was meiner Meinung nach verhältnismäßig für einen Rookie sehr viel ist, zeigt es schon ein bisschen, dass sie einerseits auf junge Spieler setzen wollen und dass sie andererseits auch bereit sind, diesen jungen Spielern die entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten zu geben.
Ich sehe das gar nicht so, dass sich das komplett ausschließt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich sehe das durchaus so, dass die Dallas Mavericks jetzt schon angefangen haben, ein Roster zu bauen, das eben relativ jung ist, gleichzeitig aber eben die Möglichkeit sich offen halten wollen, eben einen großen Namen an Land zu ziehen und um diesen großen Namen dann eben jetzt schon mit ganz guten jungen Spielern gebaut, dann letzten Endes das Team vollends aufbauen wollen. Die Frage ist natürlich, ob das sich irgendjemand antun möchte. Du hast Dennis Smith Jr. angesprochen. Sie haben dazu mit Harrison Barnes ja jemanden, der nicht wenig Geld verdient, der seine Leistung aber bringt, aber der ja auch erst 25 ist. Ne? Das darf man ja nicht aus den Augen verlieren. Sie haben mit Yogi Ferrell jemanden von der Bank, der 24 ist. Dazu dann ja beispielsweise auch noch Seth Curry, bei dem übrigens heute die Meldung kam, dass er für diese Saison dann endgültig raus ist. An dieser Stelle quasi gute Besserung an Seth Curry, den Shooting Guard der Dallas Mavericks, der ja, ich glaube, 27, 26 irgendwie in die Dreh ist. Also da muss man mal gucken, was passiert. Wer auf jeden Fall nicht getradet wird, das ist Dirk Nowitzki, da können wir uns relativ sicher sein. Der wird weiterhin für Dallas spielen. Wir wollen uns dann gleich darüber unterhalten, welche Teams denn auf jeden Fall daran interessiert sind, noch die ein oder andere Baustelle in ihrem Kader zu schließen, denn diese wollen jetzt gewinnen und darunter finden sich natürlich die Cleveland Cavaliers, darunter findet sich aber eben auch noch das ein oder andere Team und damit melden wir uns gleich zurück hier auf meinsportradio.de.
Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. Meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir haben uns bereits darüber unterhalten, wer denn ja so die verfügbarsten Spieler sind oder die am vermeintlichsten wechseln werden von den großen Namen. Wir haben darüber gesprochen, wer Spieler loswerden möchte. Und damit ist es natürlich nur logisch, Lars, dass wir uns abschließend darüber unterhalten, wer denn was machen möchte. Und damit richten wir natürlich vor allen Dingen den Blick auf die Teams, die in den Playoffs wahrscheinlich stehen werden, die ja dann vielleicht auch um die Meisterschaft spielen. Also wir sprechen über die Teams, die man klassisch als Buyer, also als Käufer bezeichnet. Und wir müssen anfangen natürlich mit den Cleveland Cavaliers, die ein First-Round-Pick der Brooklyn Nets für 2018 besitzen, auf den sie sich aber setzen, als wäre es das goldene Ei. Auf der anderen Seite haben sie Bedarf auf schlicht und ergreifend jeder Position, außer die, die LeBron James gerade spielt, insbesondere im Backcourt, was die Defensive angeht. Sie haben ein akutes Defensivproblem, das alleine 5 Stunden Podcast füllen könnte. Die Frage ist, die Cleveland Cavaliers wollen einen Move machen. Sie werden, denke ich, einen machen. Sie werden diesen Brooklyn-Pick involvieren müssen. Den werden sie nicht behalten können, wenn sie wirklich jemanden holen wollen. Die Frage ist nur, auf welcher Position ist es am sinnvollsten und macht es denn überhaupt Sinn? Denn, wenn wir ganz ehrlich sind, die Cleveland Cavaliers haben in den letzten Jahren immer wieder solche Aktionen gebracht und im Rennen um die Meisterschaft hat es eigentlich wenig Einfluss gehabt.
Ja, ich denke, dass es sogar dann auch teilweise einhergegangen ist mit der Verschlechterung der Defense. Ich erinnere da zum Beispiel an Deron Williams und Kyle Korver, die man im letzten Jahr relativ spät verpflichtet hat. Okay, Deron Williams ist jetzt nicht mehr bei den Cleveland Cavaliers, aber Kyle Korver auf jeden Fall noch. Und da zeigt sich auch immer wieder, dass er einer von vielen Spielern ist, die in der Defense einfach nicht über die Fähigkeit, sage ich jetzt mal, es hört sich sehr hart an, aber er ist trotz alledem ein Spieler, der einfach es nicht richtig gelernt hat zu verteidigen. Und deswegen ist es auch schwierig für die Cleveland Cavaliers, weil sollen sie jetzt einen Spieler verpflichten, der ihrer Defense ein Upgrade gibt, ist ein bisschen der Knackpunkt, weil ich denke, auch wenn sie einen Spieler verpflichten würden, der vom defensiven Know-how eine Verbesserung wäre, so ist es ja immer noch so, dass wir hier darüber sprechen, dass die Cleveland Cavaliers schlecht verteidigen, weil sie schlichtweg einfach nicht die Einstellung an den Tag legen. Und ich denke, um das jetzt ein bisschen herunterzubrechen, dass die Cleveland Cavaliers durchaus die Möglichkeiten haben, mit dieser Zusammenstellung in die Finals zu kommen. Aber um dahin zu kommen, müssen sie endlich anfangen, ihre Möglichkeiten vollends auszuschöpfen.
Ja, um es vielleicht kurz zu machen, ich glaube, das Problem der Cleveland Cavaliers ist so vielschichtig, dass es sich nicht im Trade-Fenster lösen lassen wird und nicht durch einen Trade lösen lassen wird. Und insofern ist es am Ende vielleicht tatsächlich das Klügste, sie setzen sich auf diesen Brooklyn Nets-Pick und behalten ihn einfach. Schauen wir mal, ob sie das tun werden. Mir fehlt ein wenig der Glaube, ich bin ganz ehrlich. Lass uns erstmal im Osten bleiben. Die Boston Celtics, wir hatten es eingangs mal angesprochen, haben sich Craig Monroe gesichert, haben damit letzten Endes auf der Center-Position ein bisschen nachgelegt. Jetzt ist so ein bisschen das Problem, dass wenn sie Kyrie Irving auf die Bank setzen, das Spiel immer so ein bisschen alarmt. Sie sind auf der einen Seite sehr tief besetzt, aber sie haben auf der anderen Seite eben einfach keinen richtigen Backup für Kyrie Irving, der aus dem Backcourt letzten Endes das Spiel ankurbelt. Glaubst du, dass die Boston Celtics nochmal versuchen, aktiv zu werden, womöglich am Ende sogar in den absoluten Win-Now-Modus schalten und sagen, okay, wir gucken, ob wir vielleicht tatsächlich noch so einen richtigen Anheizer, so eine Mikrowelle quasi bekommen, wie Lou Williams.
Ja, es ist ja schon eine sehr interessante Situation bei den Boston Celtics. Wir haben die Situation, dass sie die Saison sehr wahrscheinlich im Osten unter den ersten 3 Teams abschließen werden. Und trotzdem werden sie in diesem Sommer die Möglichkeit haben, einen Erstrundenpick zu bekommen. Und das ist, denke ich, gar nicht mal wirklich das, was die Boston Celtics brauchen. Ich denke, dass sie mit jungen Spielern auf jeden Fall gut bestückt sind. Und daher würde ich ihnen empfehlen, diesen Erstrunden-Pick jetzt wirklich auch zeitnah zu investieren, weil wir zudem auch die Situation haben, meiner Meinung nach, dass sie gute Defense spielen, aber dass der Unterschied zwischen der defensiven Leistung und der offensiven Leistung jetzt mal im ganz Allgemeinen sehr groß ist. Und was nützt dir es dann am Ende, wenn du gut verteidigst, aber in der Offensive gar keinen Rhythmus bekommst? Und daher würde es auf jeden Fall Sinn machen, dass sie in der Offensive was machen. Und jetzt einfach mal so einen Namen reingeworfen, würde ich nämlich den Boston Celtics vorschlagen, sich um Jordan Clarkson zu bemühen. Ich denke, dass er ein Spieler ist, der in den letzten Jahren weit unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Und bei den Los Angeles Lakers deutet sich auch immer mehr an, dass sie versuchen, Spieler abzugeben, um mehr Salary Cap zur Verfügung zu haben.
Ja, es ist übrigens so, dass es gibt ja 1000 statistische Berechnungen, dass sie mittlerweile laut diverse Hochrechnungen zu 99,4% auf einem der ersten beiden Plätze landen werden. Und das, nachdem sie am Tag nach der Verletzung von Gordon Hayward, also am Tag nach Saisonbeginn, wurde ja projiziert oder vorausberechnet von 538, dass sie bei 36,6 Siegen landen. Für alle, die nicht wissen, wo die Boston Celtics gerade stehen, sie stehen bei 39 Siegen, 15 Niederlagen und das nach zwei Dritteln der Saison. Also die Boston Celtics, eine der Erfolgsgeschichten dieser Saison und gern auch nicht am Ende. Wir dürfen gespannt sein, wo der Weg für sie hinführt. Marcus Smart sind sie ja wohl bereit abzugeben. Könnte ein interessantes Trade-Gegenstück sein. Womöglich dann vielleicht auch in einem Drei-Team-Trade, denn darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, dass sowas sicherlich vor dieser vertrackten Situation, in der wir uns befinden bei vielen Teams, womöglich dann die Lösung sein könnte für das ein oder andere Problem. Wenn wir noch ein bisschen im Osten bleiben, Lars, dann schauen wir vielleicht noch ganz kurz über die Grenze nach Kanada. Die Toronto Raptors sind eines der anderen beiden Teams, die eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit mittlerweile haben, auf Platz 2 abzuschließen, stehen bei 36-16 und damit 5,5 Spiele vor den Cleveland Cavaliers. Die Toronto Raptors haben in sich ein sehr homogenes Team, haben noch nie die Luxussteuer, den Luxury Tax bezahlt und haben allerdings relativ wenig Puffer. Insofern ist es unwahrscheinlich, dass sie den von ihnen gesuchten Free-and-D-Spieler, also jemanden, der Dreier werfen und Defense spielen kann, denn das ist wohl das Einzige, was sie wirklich suchen, jetzt unbedingt bekommen müssen oder bekommen werden, einfach angesichts dessen, dass sie nicht das absolute Trade-Material haben und auf der anderen Seite auch, eigentlich auch kein Geld.
Ich denke, dass der Kader soweit sehr gut ausgefüllt ist. Das einzige Knackpunkt der 3-and-D-Spieler ist, der zum Beispiel in den letzten Jahren DeMar Carroll war für die Toronto Raptors, der jetzt ja mittlerweile bei den Brooklyn Nets ist. Jedoch, wenn ich mir so ein bisschen die Statistiken anschaue, sind die Toronto Raptors das drittbeste Team in der Liga nach dem Defensive Rating. Deswegen würde ich den Raptors dazu raten, dass, wenn sie sich einen guten Verteidiger holen wollen, dass sie da wirklich zweimal überlegen, weil aktuell ist der Bedarf meiner Meinung nach nicht sehr gegeben.
Ja, Problematik natürlich gar nicht so im defensiven Bereich, sondern vielleicht vielmehr im eigenen Dreierbereich. Sie hätten, glaube ich, einfach gerne jemanden, der zuverlässig den Dreier trifft. Da ist Toronto weit, weit unten zu finden, Platz 25, was die eigene Dreierquote angeht. Und wenn du dann jemanden hast, der eben Dreier schießen kann, dann möchtest du natürlich, dass der im Zweifelsfall aber, wenn er dann auf dem Feld steht, nicht unbedingt die komplette Defense kollabieren lässt. Ja. Deswegen sicherlich vor dem Hintergrund eine interessante Überlegung. Für mich Toronto ganz klar jemand, der dann einfach zuschlagen wird, nachdem Spieler aus ihren Verträgen herausgekauft wurden oder wenn sie denn zuschlagen, sprich Buyout-Aktivitäten, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist ein Thema ganz für sich alleine, gerade wenn es finanziell vertragt ist, wird das sicherlich eine größere Rolle spielen. Lass uns in den Westen gehen, da gibt es durchaus Teams, die sicherlich auch interessant sind. Wir fangen mal mit deinem Team an, mit den Oklahoma City Thunder. Die möchten diese Saison natürlich möglichst erfolgreich abschließen, sprich auf jeden Fall erstmal die Conference Finals erreichen. Das wird schwierig genug. Golden State oder Houston werden sie aus dem Weg räumen müssen dafür. Das lege ich jetzt einfach mal so fest. Die Wahrscheinlichkeit dürfte bei 99% liegen, damit sie Paul George dann im Sommer davon überzeugen können, dass er bleibt. Sie haben mit Andrew Robertson, wir haben uns darüber unterhalten, ihren wohl wichtigsten Defensivspieler verloren. Und das ist wahrscheinlich auch das, wo sie, wenn sie denn aktiv werden, Punkt. Die Frage ist nur, wen könnte man da holen und was könnte man denn dafür überhaupt anbieten?
Ich denke, die Kandidatenliste ist da relativ kurz. Rodney Hood hattest du jetzt im Off gerade schon erwähnt. Den finde ich insofern interessant, dass ich ihm zugetraut habe, dass er diese Saison seine Breakout-Season spielt. Aktuell ist das nicht so sehr eingetreten. Möglicherweise könnte da auch ein Franchise-Wechsel sich positive Auswirkungen haben. Zu den vorhandenen Möglichkeiten muss ich sagen, dass die Oklahoma City Thunder von der Bank, die sie aktuell haben, sehr wenig abgeben können. Das hat schlichtweg damit zu tun, dass diese Bank sehr wenig Punkte pro Spiel aufs Parkett bringt und daher auch nicht sehr interessant sein wird für andere Teams.
Ja, Rodney Hood in dieser Saison natürlich auch mit vielen, vielen Verletzungen, hat deswegen ja reichlich Spiele verpasst. Wäre natürlich ein guter Energizer von der Bank. Jemand, der immer wieder hohe Punktzahlen auflegt, in dieser Saison auch ein Season-High für Punkte hat. Ja. Insofern auch billig wäre eben einer dieser Fälle für gerade auch dieses ganze Konstrukt mit den Bird-Contracts. Ich hatte das vorhin schon mal angesprochen. Du hast gesagt, die Liste ist kurz, da hast du definitiv recht. Avery Bradley kommt einem eben als Kandidat in den Sinn. Auf der anderen Seite kostet der eben fast 9 Millionen Dollar. Es ist so ein bisschen ja die Krux wie bei allen anderen Mannschaften bei Oklahoma. Man weiß nicht so richtig, wie man diesen Trade zusammenbekommen kann. Soll gerade vor dem Hintergrund eben, dass mit Utah und den Clippers eben da Teams, die potenziellen Trade-Partner wären, die jetzt nicht unbedingt daran interessiert sind, den Abfall in Anführungsstrichen deiner Bank aufzusammeln. Entschuldigung. Ja.
Sag du zu Ende.
Ich wollte sagen, deswegen, ich halte es für sehr, sehr schwierig einfach, dass die Oklahoma City Thunder irgendwas Namenhaftes am Ende zustande gewerkelt bekommen, und sehe das eher so, dass die Oklahoma City Thunder ein sehr ruhiges Ende der Trade-Deadline verleben werden.
Ja. Dazu kommt ja auch noch, dass aktuell natürlich möglich wäre, dass Paul George und Carmelo Anthony im Sommer schon weg sind. Und wenn Oklahoma City Thunder dann noch auf einem großen Vertrag sitzen würde, würde das auf jeden Fall dazu führen, dass es wesentlich schwieriger sein wird, einen guten Rebuild einzuleiten.
Das ist richtig. Lass uns auf das nächste Team schauen, das aktuell oben mitspielt. Das sind die Minnesota Timberwolves. Fantastische Starting Five, katastrophale Bank.
Ich denke, es ist so in etwa kurz und präzise zusammengefasst und das ist ein bisschen das Problem für die aktuelle Saison. Ich meine, aktuell hätten die Timberwolves Heimcourt Advantage. Dafür bezahlen sie aber einen sehr hohen Preis. Die Starting Five liefert durchschnittlich, meine ich, um die 35 Minuten pro Spiel ab, was ein vergleichsweise extrem hoher Wert ist. Und da geht da auch natürlich ein hohes Verletzungsrisiko mit einher. Die Gründe, warum die Starting Five so viel spielt, ist, denke ich, dass der Head Coach den Bankspielern, die auch nicht den besten Ruf in der NBA genießen, viel vertraut. Und deswegen wäre es der erste Schritt, um die Minuten der Starting Five zu minimieren, dass der Coaching-Stab die Möglichkeit hat, von der Bank einen Spieler zu bringen, der auch voll in die Anforderungen passt. Dennoch habe ich da so ein bisschen meine Zweifel aufgrund der finanziellen Situation, die du vielleicht gleich noch ein bisschen genauer erläutern kannst, dass sie da jetzt einen Spieler finden, der in ihr Konzept passt.
Ja, ganz kurz, bevor wir über die finanzielle Situation reden. Sie haben nicht so viel, was sie auch an Gegenwert abgeben können. Sie haben mit Giorgio Deng, mit Shabazz Muhammad zwei Spieler, die womöglich interessant sein könnten. Ansonsten glaube ich nicht so richtig, dass Jamal Crawford irgendwie in einen Trade verwickelt werden könnten. Und dann ist es eben, wie gesagt, schon so ein bisschen vertrackt. Womöglich auch da Buyout letzten Endes oder auf dem Buyout-Markt zuschlagen, die beste Option. Die finanzielle Situation ist insofern aktuell noch gar nicht wirklich vertrackt, aber sie wird vertrackt werden, denn Jimmy Butler möchte in diesem Sommer bezahlt werden, wenn ich nicht komplett falsch liege, und Karl-Anthony Towns möchte im Sommer darauf bezahlt werden. Und das ist dann letzten Endes so ein bisschen natürlich ein Problem, dass die Minnesota Timberwolves dann mit sich rumtragen. Aktuell ist der Kader ja noch relativ günstig, wenn man ja das letzten Endes so mal betrachtet. Also Karl-Anthony Towns bekommt ja 6 Millionen und Andrew Wiggins bekommt 7,5 Millionen. das wird nicht auf ewig so bleiben. Beide sind 22, beide spielen hervorragenden Basketball. Deswegen muss bei Minnesota dann vielleicht auch gar nicht viel passieren oder kann aktuell auch gar nicht viel passieren, wenn man sich den Kader, die jetzige Starting Five, nicht frühzeitig zersprengen möchte oder sich dann eben für die Zukunft die Hände binden möchte. Wer ist noch auf unserer Liste? Die Houston Rockets, Lars, haben ein Problem, nämlich, dass sie diesen First-Round-Pick, der vielleicht interessant wäre, um noch jemanden als Backup für Chris Paul und James Harden zu bekommen, nicht mehr besitzen. Den haben sie nämlich für Lou Williams vergangenes Jahr abgegeben, den sie dann nach einem halben Jahr, nachdem sie ihn von den Lakers geholt hatten, zu den Clippers geschickt haben, um dafür Chris Paul zu bekommen. Insofern habe ich starke Zweifel, dass da was passieren wird. Ich glaube, dir geht es da nicht viel anders, oder?
Ja, das ist letztendlich richtig. Einzige Möglichkeit wäre, denke ich, der Buyout-Markt. Du hast ihn schon kurz erwähnt. Ich denke, man sollte noch hinzufügen, dass schon vor der aktuellen oder vor der Trade-Deadline wir sehr viele Spieler haben, die auf dem Markt sind. Das könnte den Houston Rockets entgegenkommen.
Ein Team, das sicherlich auch immer daran interessiert ist, es besser zu machen. Wir haben vorhin schon mal kurz darüber geredet, sind die Golden State Warriors, die so ein bisschen auf dem Flügel noch Verstärkung brauchen, die vielleicht auch so ein, ja, sie brauchen ja nicht den klassischen Bankspieler, dadurch, dass sie mit ihren vier Stars so eine Rotation spielen, dass es eigentlich nicht die klassische Bank-Unit gibt oder die Bench-Unit, die dann ins Rennen geschickt werden muss. Da ist eben so ein bisschen das Problem, dass, ja, der ein oder andere aktuell einfach nicht so überzeugt, wie man das vielleicht gerne hätte oder wie man das vielleicht auch aus den Vorjahren kennt. André Iguodala fällt mir da jetzt ein oder wen haben wir da noch sitzen? Swaggy haben wir natürlich noch da sitzen. letzten Endes ja, sind das dann so Geschichten. Insofern ja, glaube ich nicht, dass da groß was passieren wird. Deswegen ja, die Golden State Warriors wahrscheinlich auch eher ein ruhiges Ende des Trade-Fensters. Ein Team möchten wir abschließend noch besprechen, die Denver Nuggets, die natürlich nach der Verletzung von DeMarcus Cousins, dem Trade von Blake Griffin, ganz klar jetzt die Playoffs erreichen müssen. Alles andere wäre eine riesengroße Schande, das muss man einfach mal so sagen. Es fehlt so ein bisschen am klassischen Point Guard, wenn man auf dieses Team schaut. Und jetzt ist natürlich die Frage, wen könnte man da holen? Sie haben wohl Interesse an Darren Collison von den Indiana Pacers. Die Frage ist, wen könnten sie dafür wegschicken, ohne eben die Zukunft, und die steht ja unmittelbar bevor, im Sinne einer Vertragsverlängerung von natürlich Nikola Jokic, ja quasi komplett zuzuzementieren.
Ja, du hast es schon kurz erwähnt, es ist nämlich Point Guard-Situation. Sie haben vor, ich meine, 2 Jahren Emmanuel Mudiay relativ weit hoch gedraftet, der auch von den Draft-Kritikern im Großen und Ganzen gelobt wurde. Und sie haben auf der anderen Seite auf der gleichen Position einsetzbar Jamal Murray. Aktuell ist es so, um jetzt mal ein bisschen die Zahlen noch kurz mit reinzugeben, Jamal Murray macht 16,66 Punkte pro Spiel und Emmanuel Mudiay macht 8,5 Punkte pro Spiel. Das hört sich im ersten Moment so an, als würde die Zukunft komplett auf Jamal Murray ausgelegt. Das ist mitnichten so. In Denver ist man sich noch nicht ganz sicher, wen man denn jetzt in den nächsten Jahren als seinen Starting Point Guard einsetzen möchte. Von daher wäre es sinnvoll, wenn sie sich da entscheiden, und umso früher sie sich entscheiden, umso früher können sie auch einen Spieler in den jeweiligen Trade einbinden.
Ja, eine mögliche Verpflichtung wäre vielleicht Marcus Smart. Wäre irgendwo ein bisschen stimmig, ist zwar auch noch jung, hat aber seine Qualitäten phasenweise schon unter Beweis gestellt, wäre relativ günstig. Auf der anderen Seite will Boston wahrscheinlich den Pick, den Denver sogar hätte. Problem natürlich wieder, Marcus Smart wird Restricted Free Agent. Also, ich denke, wir haben das hier versucht, in dieser knappen Stunde so ein bisschen aufzudröseln. Jeder möchte was machen, allen sind gefühlt die Hände gebunden und deswegen wird es verdammt vertrackt und verdammt kompliziert. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze bis Donnerstagabend entwickeln wird. Ich bedanke mich bei dir, Lars, dass du dir diese ja, Herkulesaufgabe mit mir vorgenommen hast. Wir werden euch dann am Donnerstagabend auch darüber informieren, was noch geschehen ist, werden die großen Trades nochmal rauspicken, einen kleinen Blick darauf werfen. Also auch Donnerstagabend den Podcatcher nicht ausmachen, auf meinsportradio.de vorbeischauen und dann natürlich up to date sein, wenn es darum geht, welche NBA-Teams welche Spieler unter Vertrag genommen haben. Und bekanntermaßen kommt nach der Trade-Deadline ja dann das All-Star-Fenster und geht dann die Saison erst richtig los. Und wir bleiben drauf, hier auf Triple-Double auf meinsportradio.de. Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.